Stell dir vor, du bist mit Freunden zu einem entspannten Wochenendausflug aufgebrochen. Ihr verbringt die ganzen Tage zusammen, doch dann stellt einer von euch fest, dass er sein Handy im Auto vergessen hat. Er will es nur schnell holen und ihr seid natürlich damit einverstanden. In den ersten Minuten macht ihr euch keine Sorgen. Dann vergeht eine halbe Stunde, schließlich eine Stunde. Doch die Person taucht nicht wieder auf. Langsam, aber sicher beginnt ihr euch Sorgen zu machen. Als ihr nach dem Auto der Person Ausschau haltet, stellt ihr fest, dass sich das Handy immer noch im Inneren befindet. Euer Freund hat es also nicht einmal bis zum Wagen geschafft. Doch wo steckt er nun? Tage des Bangens vergehen. Hunderte Menschen sind auf der Suche nach eurem Freund und plötzlich taucht er wieder auf. Mehr als 4000 Kilometer entfernt. Ohne jegliche Erinnerung an das, was an dem Tag seines Verschwindens vorgefallen ist. Achtung, das hier ist ein True Crime Podcast. Es werden möglicherweise Themen behandelt, die verstörend wirken oder dich triggern könnten. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Mystery-Folge von Mord hoch 2. Ich bin Nadine.
Und ich bin Sarah. Und normalerweise hört ihr jeden Dienstag von uns einen echten Verbrechensfall. Wenn ihr in den Kalender schaut, dann seht ihr allerdings, dass wir heute Donnerstag haben.
Und Donnerstag ist bei uns Mystery-Tag. Wir haben euch ja schon vor ewigen Zeiten eine Folge zu Missing 411 versprochen und die ist ja dann auch letzten Monat endlich erschienen. Falls ihr die also noch nicht gehört habt, dann skippt am besten einmal zurück zu der letzten Donnerstagsfolge. Hört euch dann erstmal zuerst den ersten Teil über Missing 411 an. Dies ist nämlich der zweite Teil, der sich mit demselben Thema beschäftigt und ist ganz bestimmt auch nicht der letzte Teil der Reihe, denn über Missing 411, da gibt es wirklich unglaublich viel zu erzählen.
Oh ja, aber bevor wir starten, gilt wie immer, wenn ihr uns einen kleinen Gefallen tun wollt, dann abonniert unseren Podcast kostenlos, folgt uns bei Instagram unter mordhoch2.truecrimepodcast oder auch bei TikTok, wo ihr uns als mordhoch2 findet.
Ganz genau. Und wenn ihr unter den Fällen kommentiert, dann hilft uns das auch enorm. Dadurch regt ihr nämlich nicht nur die Diskussion an, sondern auch den Algorithmus. Und wir finden es immer unglaublich spannend, eure Kommentare und eure Theorien zu lesen. Denn manchmal ist da sowas bei, wo wir gar nicht so von selber drauf gekommen wären.
Ja, sowas kommt auch heute später. So eine Kleinigkeit, wo wir letztes Mal nicht drauf geachtet haben. Und da freue ich mich auch schon drauf, nachher mit dir darüber zu sprechen.
Ja, sehr cool. Gut, dann würde ich sagen, nach einer kurzen Werbung legen wir dann auch direkt mal los.
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Ich freue mich einfach wie verrückt, denn mein Holy-Paket ist angekommen. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe noch kein Paket so lange entgegengefiebert wie diesem, nämlich ganze 3 Monate lang.
Das liegt jetzt aber nicht daran, dass der Versand so lange gedauert hat, sondern an der Sorte, die da drin ist, richtig?
Ja, also es gab ja diesen Holy Squad Adventskalender. Und da drin gab es eine Mystery-Sorte und das waren so 10 Beutel. Und ich muss sagen, ich habe diese Sorte so weggesuchtet, auch wenn ich gar nicht so genau wusste, was das war. Ich schwankte immer so ein bisschen zwischen Himbeere und Blaubeere. Und ich habe dann immer weiterprobiert und dann war dieses 10er-Pack auch ganz schnell leer. Und ich habe dann so gehofft, dass diese Mystery-Sorte irgendwann auch, ja, regulär rauskommt. Und heute ist es endlich soweit. Ich halte das Tab mit den 50 Portionen in der Hand. Naja, es sind nur noch 49, denn die erste habe ich schon angemischt.
Jetzt aber mal ganz kurz von vorne. Ich weiß ja, dass ganz viele von euch da draußen bereits holifiziert sind und auch, dass ganz viele von euch den Squad-Adventskalender hatten. Aber für alle, die nicht wissen, worum es sich bei der Mystery-Sorte handelt, das ist eine Hydration-Sorte in der Geschmacksrichtung Blue Raspberry, also Himbeere.
Genau, also das ist mittlerweile enthüllt worden. Es ist keine Mystery-Sorte mehr. Und ich hatte ja bisher immer so 2 oder 3 absolute Favoriten bei den Hydration-Sorten. Und ich muss jetzt sagen, da ist jetzt tatsächlich mit der blauen Himbeere eine neue dazugekommen.
Ja, ich liebe die Hydration-Sorten auch. Die versorgen einen nämlich natürlich und schnell mit ganz viel Flüssigkeit, sind aber auch ideal nach dem Sport, weil sie Elektrolyte und Magnesium enthalten.
Und bitte, guck mal, wie cool sieht diese Sorte aus? Die ist einfach knallblau.
Ja, ihr hört schon, Nadine ist ganz begeistert. Aber die blaue Hydration-Sorte ist tatsächlich nicht das Einzige, was neu rausgekommen ist. Es gibt nämlich noch eine Sorte, die auch im Adventskalender war, und zwar Cola Koala.
Ja, und da schwört ja vor allen Dingen unsere Freundin Sarah, also das ist eine andere Sarah, sie heißt nur auch Sarah. Liebe Grüße an dieser Stelle. Die schwört ja auf die Sorte Cola, vor allen Dingen gemischt mit der Sorte Zitrone.
Also Leute, probiert das mit dem Mixen unbedingt aus und holt euch auch unbedingt die neuen Sorten. Und was noch toll ist, wenn ihr im Moment ein Starter-Set Deluxe kauft, dann...
Für alle, die noch nicht holifiziert sind.
Genau, dann könnt ihr das ausprobieren und ihr bekommt eine 10er-Box Cola Koala Energy oder Blue Raspberry Hydration gratis dazu. Mit unserem Rabattcode MHZ spart ihr außerdem 10% auf eure gesamte Bestellung.
Selbst auf rabattierte Artikel.
Benutzt für eure Bestellung außerdem am besten den Link in unseren Shownotes. Dadurch unterstützt ihr uns und wir können diesen Podcast noch ganz lange für euch anbieten.
Dankeschön schon mal und cheers!
Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
In unserer letzten Missing 411-Folge haben wir ein bisschen erklärt, wo das Phänomen herkommt, wer David Paulides ist und auch, was so ein paar Punkte sind, die sich bei den Missing 411-Fällen häufen. Außerdem haben wir da Fälle beleuchtet, die noch halbwegs plausibel sind, wenn man nicht an Missing 411 glauben möchte, beziehungsweise wenn man nicht glauben möchte, dass hinter Missing 411 etwas Paranormales steckt. Wir haben das dann auch versucht, soweit es geht, zu machen. Wir haben versucht, die Fälle kritisch zu hinterfragen und uns alternative Theorien überlegt. Und das war in Folge 1 noch gar nicht so schwer. Das war aber ja nur die Spitze des Eisbergs. Wie schon angekündigt, tauchen wir jetzt aber noch ein bisschen tiefer ab und beleuchten Fälle, die sich unter der Oberfläche befinden. In der heutigen Folge geht es um Fälle, bei denen die Menschen nicht einfach spurlos verschwunden sind und nie wieder aufgetaucht sind. Und es geht auch nicht um Fälle, bei denen die Menschen spurlos verschwunden sind und anschließend nur tot geborgen werden konnten. Nein, wir haben 3 Fälle im Gepäck, bei denen Menschen auf seltsame Art und Weise in der Wildnis abhanden gekommen sind. Allerdings sind sie wieder aufgetaucht, und zwar lebend. Und was sie erzählt haben, ist ziemlich unglaublich. Doch bevor wir jetzt mit diesen Fällen einsteigen, haben wir euch ja versprochen, dass wir uns einmal gemeinsam die Fälle anschauen, die wir in Folge 80 behandelt haben, nämlich im Zusammenhang mit dem Bennington Triangle. Das heißt, wir stellen die Fälle noch einmal ganz kurz vor und dann besprechen wir sie mit euch anhand der Missing 411 Aspekte. Wenn ihr das nicht hören möchtet und direkt zu den neuen Fällen skippen wollt, dann schaut einmal in den Zeitstempel. Den findet ihr in den Shownotes und dann könnt ihr zu der entsprechenden Stelle springen. Und für alle anderen, wir sind gespannt, ob wir und ihr die gleiche Meinung haben. Habt ihr euch die Bennington Triangle Folge noch einmal angehört? Und wenn ja, bei welchem der Fälle meint ihr, dass ein Missing 411 Fall vorliegen könnte? Und bei welchen Fällen seid ihr davon eher nicht so überzeugt? Kurz nochmal zur Erinnerung, anhand welcher Punkte wir die Fälle in der letzten Folge überprüft haben. Anhand dieser Kriterien checken wir auch die Fälle aus dem Bennington Triangle. Erstens, Verschwinden in der Wildnis. Die Menschen, um die es hier geht, verschwinden in Nationalparks in den USA und das, obwohl sie sich in den Regionen gut auskennen und Outdoor- oder Wandererfahren sind. Oft sind sie nicht einmal alleine unterwegs. Zweitens, die Farbe Rot. Viele der Vermissten haben bei ihrem Verschwinden rote oder orangefarbene Kleidung oder einen roten Rucksack getragen. Drittens, Hunde versagen bei der Suche. Suchhunde, die auf die Vermissten angesetzt werden, nehmen entweder gar keine Fährte auf oder verlieren diese nach kurzer Zeit. Viertens, rätselhafte Wetterumschwünge. Sobald die Suche beginnt, ist es oftmals nur eine Frage der Zeit, bis sich das Wetter drastisch ändert und die Suche somit erschwert. Häufig müssen Suchen sogar komplett abgebrochen werden. Fünftens, rätselhafter Zustand beim Finden. Wenn die Menschen wiedergefunden werden, was längst nicht immer der Fall ist, sind sie oft tot, ohne erkennbare Todesursache. Sechstens, mysteriöse Fundorte. Oft hat der Ort, an dem sie gefunden werden, eine unrealistisch große Distanz zum Ort ihres Verschwindens. Manchmal ist das Gelände um die Fundstelle extrem unwegsam und zu Fuß kaum überwindbar. Es gibt aber auch das andere Extrem. Dann werden die Menschen an Orten gefunden, an denen zuvor schon ausführlich nach ihnen gesucht worden ist. Manchmal werden die Körper der Leute auch in Bäumen gefunden, dann handelt es sich in der Regel um Leichen. Siebtens, sich wiederholende Merkmale am Fundort. Auffällig viele Personen werden an oder sogar in Gewässern wiedergefunden. Viele werden auch in der Nähe von oder inmitten von Dornbüschen gefunden. Und achtens, abgelegte Kleidung. Werden die Leichen der Vermissten gefunden, sind sie oft teils entkleidet und die Kleidung wird ordentlich gefaltet gefunden. Die Vermissten tragen häufig keine Schuhe. Ja, das nur so zur Auffrischung. Kommen wir jetzt aber zu Fall 1 aus Folge 80. Middy Rivers. Am 9. November 1945 verschwand der 74-jährige erfahrene Jäger und Wanderer Middy Rivers spurlos im Gebiet des Bennington Triangles. Er war mit einer kleinen Jagdgruppe in den Wäldern rund um Bigfoot Hollow unterwegs und kannte die Pfade und Bachläufe sehr genau. Am Nachmittag ging er voraus, während die Gruppe am Hell Hollow Brook pausierte, und dann verschwand er aus dem Blickfeld. Die anderen warteten an einer Weggabelung vergeblich auf ihn, suchten ihn, riefen seinen Namen, ohne Erfolg. Ein großer Suchtrupp durchkämmte das Gebiet wochenlang, doch es gab keine Spur. Keine Kleidung, kein Gewehr, keine Fußabdrücke, keine abgefeuerten Schüsse. Im Frühjahr fand ein Wanderer dann ein Taschentuch von Middy Rivers etwas südlich der letzten Sichtung. Mehr Hinweise gab es nie. Middy blieb verschwunden. Allerdings heißt es in einer weiteren Quelle, man habe eine nicht verschossene Patrone in der Nähe eines Bachs gefunden. Diese konnte eindeutig Middy zugeordnet werden. Ja, generell ist, glaube ich, klar, warum der Fall von Middy Rivers häufig im Zusammenhang mit Missing 411 genannt wird. Er ist ein erfahrener Wanderer, der nicht alleine Auto unterwegs ist und von einer Sekunde auf die nächste spurlos verschwindet. Schauen wir uns jetzt aber mal die einzelnen Punkte an, anhand derer wir auch in Teil 1 der Serie die Fälle beleuchtet haben. Was trifft auf Middy Rivers zu? Verschwinden in der Wildnis? Definitiv. Rote Kleidung? Nein, er hat, soweit man weiß, braune Kleidung getragen. Die Sache mit den Hunden ist nicht bekannt. Wetterumschwung, ja, Schneefall setzte ein bei seiner Suche. Rätselhafter Zustand beim Finden, er wurde ja nicht gefunden. Fundort seltsam nah oder fern, wie gesagt, er wurde nicht gefunden, seine Sachen aber schon und die waren ja nah an einem Gewässer. Siebtens, Merkmale am Fundort ähneln sich, ebenfalls die Sache mit dem Gewässer. Und achtens, abgelegte Kleidung, nein, man hat ja nur das Taschentuch und die Patronenhülse gefunden.
Für mich ist das eher kein Missing 411-Fall, sondern wir hatten in der Folge ja schon gesagt, dass es gut möglich ist, dass er von dem Bach mitgerissen worden ist, an dem auch seine Sachen gefunden worden sind. Und das denke ich nach wie vor eher.
Ich auch.
Gut, dann kommen wir zu Fall 2.
Genau, dem Fall von Paula Weldon. Am 1. Dezember 1946 verschwand die 18-jährige Studentin Paula Jean Weldon spurlos. Sie verließ das Bennington College, fuhr per Anhalter zum Long Trail und wurde dort von mehreren Menschen gesehen. Sie trug nur Jeans, eine rote Jacke und leichte Turnschuhe. Völlig ungeeignet für die eisigen Dezembertemperaturen und sie hatte keine Ausrüstung dabei. Als sie nicht zurückkehrte, startete eine große Suchaktion. Ein Holzfäller gab widersprüchliche Aussagen zu seiner letzten Sichtung und erzählte später mehreren Leuten, er wisse ungefähr, wo sie begraben sei, jedoch ohne Beweise zu liefern. Es gab unbestätigte Sichtungen, zum Beispiel die einer verwirrten Frau in einem Restaurant in Fall River und eine Mary Weldon in South Carolina, aber Paula blieb verschwunden. Ja, auch hier ist wahrscheinlich ziemlich klar, warum der Fall Paula Weldon oft im Zusammenhang mit Missing 411 genannt wird. Obwohl sie keine besonderen Outdoor-Erfahrungen hatte, war sie auf einem Trail unterwegs und verschwand spurlos. Und wir wollen jetzt aber auch anhand der 8 Punkte ihren Fall beleuchten. Erstens verschwand sie in der Wildnis. Ja, das kann man ja auf jeden Fall so sagen. Zweitens hatte sie rote Kleidung an, ja, ihre Jacke war rot. Und, um das Ganze abzukürzen, das war's dann auch schon. Es gab ja keine Funde von Paula, weder von ihrer Kleidung noch von ihrer Leiche. Außerdem heißt es in einigen Quellen, dass sie psychische Probleme hatte und genau genommen werden solche Fälle auch nur selten im Zusammenhang mit Missing 411 genannt.
Ja, ich bin auch der Meinung, dass, was wir in der Folge auch schon gesagt haben, kein wirklicher Missing 411-Fall. Ich finde ihn nicht besonders mysteriös im paranormalen Sinne.
Ja, die rote Jacke ist natürlich auffällig, aber nicht jeder, der rot trägt und verschwindet, ist natürlich ein Missing 411-Fall.
Ja, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt auch schon zu unserem dritten Fall aus der Folge. Der lässt sich auch recht schnell abhandeln, würde ich sagen. Hier geht es um den Fall von James Tedford. Am 1. Oktober 1949 verschwand der 68-jährige James Tedford, ein Kriegsveteran, spurlos auf dem Rückweg von St. Albans nach Bennington. Er hatte Verwandte besucht, kaufte ein Busticket, bestieg den Linienbus und wurde in Burlington beim Zwischenstopp von einem alten Freund gesehen und unterhielt sich mit ihm. Mehrere Zeugen erinnerten sich an den älteren Mann mit den grauen Haaren, mit dem Hut und dem Mantel, der ruhig im Bus saß. Bei der Ankunft in Bennington war er jedoch plötzlich weg.
Sein Koffer, der Busfahrplan und das Ticket lagen noch auf seinem Platz. Das Verschwinden wurde erst eine Woche später, am 8. Dezember, vom Superintendent des Soldatenwohnheims gemeldet. Trotz Befragung von Fahrer und Fahrgästen konnte niemand erklären, wie James Tedford aus dem fahrenden Bus verschwunden sein soll. Er kehrte nie zurück. Ja, ich finde diesen Fall zwar sehr, sehr mysteriös und wir hatten ihn ja auch in der Folge über das Bennington Triangle mit drin, doch auch wenn er sich im sogenannten Bennington Triangle ereignet hat, weist er meiner Meinung nach keine Missing 411-Merkmale auf.
Nee, mir fehlt da auch der Bezug zur Natur und zum Wandern und so. Ich glaube das auch nicht in seinem Fall.
Nur weil das mysteriöse Dreieck ist, ist das noch lange nicht Missing 411, finde ich zumindest.
Ja, sehe ich genauso. Schauen wir uns den vierten Fall an, und zwar den von Paul Jepson. Am 12. Oktober 1950 verschwand der 8-jährige Paul Jepson spurlos. Er lebte mit seinen Eltern auf einem Bauernhof und war an diesem Nachmittag mit seiner Mutter unterwegs. Seine Mutter ließ ihn etwa für 30 Minuten alleine im Auto zurück, während sie ihre Arbeit erledigte. Als sie zurückkam, war Paul verschwunden. Sofort begann eine intensive Suche mit Familie und Nachbarn, bei der alle nach dem Kind in der roten Jacke Ausschau hielten. Das Gelände galt als nicht besonders unübersichtlich oder dicht bewaldet, weshalb man anfangs zuversichtlich war, ihn schnell zu finden. Doch Paul blieb spurlos verschwunden. Schauen wir uns den Fall nun genauer an, wobei ich dazu sagen muss, dass wir eine komplette Folge verschwundenen und oftmals wieder aufgetauchten Kindern im Zusammenhang mit Missing 411 widmen werden. Erstens ist er in der Wildnis verschwunden. Ja, es war ein Wald, wo er verschwunden ist, das können wir also zählen. Zweitens trug er rote Kleidung. Ja, er hatte eine rote Jacke an. Drittens, die Sache mit den Spürhunden. Bei der Suche nach Paul haben sich auch Spürhunde beteiligt und diese Spürhunde haben tatsächlich Pauls Spur aufgenommen, und zwar durch ein Waldstück hindurch und an einer Bahnlinie entlang. Ab irgendeinem Punkt reißt die Spur dann aber abrupt ab, also die Spürhunde laufen dann nicht mehr weiter. Das war es auch schon mit dem Abgleich, denn von Paul ist ja nie eine Leiche gefunden worden. Es gab auch keine abgelegten Kleidungsstücke, an denen man irgendwelche Spuren hätte verfolgen können.
Für mich zählt der Fall aber trotzdem so ein bisschen dazu, weil ich finde, es ist immer sehr, sehr auffällig mit den Spürhunden, Wald, rote Kleidung, er ist nun mal nie wieder aufgetaucht, wer weiß, man will es ja nicht hoffen, aber ob da nicht irgendwann nochmal eine Leiche auftaucht und wo und so weiter. Also das würde ich nicht komplett ausschließen in diesem Fall.
Für mich zählt der Fall auch total dazu, weil da sind einfach mehrere Merkmale passend. Man darf aber nicht vergessen, dass Paul ja eine geistige Beeinträchtigung gehabt haben soll.
Laut mancher Quellen zumindest.
Genau, und das könnte natürlich auch erklären, dass er vielleicht weggelaufen ist, sich verirrt hat und dann eben einfach tragischerweise irgendwo im Wald ums Leben kam und nicht gefunden wurde.
So, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Abgleich vom fünften und letzten Fall aus der Bennington Triangle Folge. Und zwar zum Fall von Frieda Langer. Am 28. Oktober 1950 verschwand die 53-jährige Frieda Langer, eine erfahrene und sportliche Wanderin, spurlos im Bennington Triangle. Sie war mit ihrem Mann und ihrem Cousin in der Nähe des Somerset Reservoirs östlich der Glastonbury Mountains unterwegs, kannte das Gelände sehr gut und war dort oft. Beim Überqueren eines flachen Bachs rutschte sie auf glitschigen Steinen aus, fiel hinein und wurde komplett durchnässt. Da das Lager bzw. ihre Hütte nur etwa eine halbe Meile entfernt lagen, ging sie allein zurück, um sich trockene Sachen anzuziehen, während die Männer warteten. Frieda kehrte jedoch nie zurück. Die Männer fanden sie nicht auf dem Weg, suchten selbst, alarmierten dann die Polizei und Rettungskräfte. Mehr als 300 Menschen suchten wochenlang vergeblich. Fast 6 Monate später entdeckten dann 2 Fischer am Deerfield River eine stark verweste Leiche im hohen Schilfgras am Ufer, nur etwa 3 Meilen von der Stelle entfernt, wo Frieda losgegangen war. Der Körper war trotz vorheriger Suche dort gefunden worden. Eine Metallplatte am Schädel von einer Gehirnoperation von vor 5 Jahren bestätigte die Identität von Frieda, aber die Todesursache blieb unbestimmt. Keine Anzeichen von Gewalt oder Fremdeinwirkung. Auch wenn wir uns in unserer Folge über das Bennington Triangle an alternativen Erklärungen versucht haben, muss ich sagen, dass sich dieser Fall hier ein bisschen anders gestaltet als die 4 zuvor, denn hier findet man ja eine Leiche von Frieda, weshalb wir den Fall jetzt mit den 8 Punkten nochmal ein bisschen besser abgleichen können. Verschwinden in der Wildnis? Yep. Rote Kleidung? Darüber ist nichts bekannt. Mit den Hunden auch nicht und auch nicht, was den Wetterumschwung angeht. Rätselhafter Zustand beim Auffinden. Ja, würde ich schon sagen, die Todesursache ist nämlich unbekannt und kann nicht festgestellt werden. Sechstens, der Fundort ist seltsam nah oder fern. Ja, würde ich schon sagen, denn sie wurde ja im Suchradius gefunden, also nur 3 Meilen vom Ort des Verschwindens entfernt. Siebtens, die Merkmale am Fundort ähneln sich. Ja, sie wurde ja in einem Gewässer gefunden. Achtens, abgelegte Kleidung. Nein. Was sagst du?
Für mich war das, als du mir zum ersten Mal davon erzählt hast, ein typischer Missing 411-Fall, aber es gibt ja ein Detail, weshalb ich da jetzt nicht mehr so überzeugt von bin.
Ja, genau. Also bei Frieda konnten wir in der Folge zum Bennington Triangle ja eine alternative Erklärung finden. Sie hatte zuvor eine Gehirn-OP und hat sich eben diese Metallplatte einsetzen lassen. Und diese könnte für Anfälle verantwortlich gewesen sein. Man hat ja auch Anfälle als Grund genannt. Und durch diese Anfälle könnte die Frieda verwirrt gewesen sein. Und möglicherweise ist sie deswegen in den Fluss gefallen. Ja, und wir sind jetzt mal gespannt, was ihr über diese Fälle zu sagen habt. Vielleicht habt ihr ja sogar noch aus irgendwelchen anderen Quellen oder sowas mehr Merkmale entdeckt, die wir bei unserer Recherche nicht finden konnten. Vielleicht auch gerade in Bezug auf die Kleidung oder so. Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Hinterlasst uns diesbezüglich gerne einen Kommentar. Jetzt würde ich aber sagen, kommen wir zu den 3 neuen Fällen unserer heutigen Folge. Wir starten mit einem Fall, den ich persönlich sehr, sehr mysteriös finde. Und ich glaube, dass Sarah und ich am Ende der Folge ziemlich an unsere Grenzen stoßen werden, wenn wir versuchen, irgendwelche alternativen und nicht paranormalen Erklärungen zu finden.
Oh ja, diesmal werden uns die Polaris Ultras nicht so drauf haben.
Leute, das ist doch kein Angriff. Wir versuchen einfach nur in alle Richtungen zu denken. Und es gibt nun mal manchmal alternative Erklärungen. Ihr könnt ja weiter glauben, dass es der Bigfoot war oder Aliens oder was auch immer. Wir versuchen aber einfach eine alternative Lösung zu finden.
Und wenn wir manchmal keine finden, dann spielt euch das ja eigentlich erst recht in die Hände.
Genau. Es müssen ja nicht alle Fälle, wo irgendwer irgendwann mal irgendwo verschwunden ist, Missing 411 sein. Ich persönlich finde auch immer, wenn es jetzt nur 20 wirklich sehr, sehr rätselhafte, unerklärbare Fälle gäbe, ja, dann würde das doch schon reichen als
ganz
Mysterium.
Genau. Lieber wenige und dafür konzentriert, sage ich mal, als dass man das mit
und
immer mehr Fällen
verbessert. Und auch gut
belegt
und so.
Ja, ganz genau.
Finde ich auch. Ich bin ja nicht generell dagegen, dass da irgendwas Paranormales passiert ist. Nur in den meisten Fällen finde ich es einfach irgendwie nicht so glaubhaft.
Ja, geht mir ganz genauso. Aber schauen wir uns mal diese Fälle jetzt hier an. Fall 1, das Verschwinden von Eloise Lindsay. Es ist November 1989. Die 22-jährige Eloise Lindsay hat im Mai ihr Studium am Agnes Scott College in Georgia abgeschlossen. 6 Monate später lebt sie noch bei ihren Eltern Mel und Gay Lindsay auf der Edward Road in Atlanta und arbeitet in einem Laden für Künstlerbedarf. Sie steht an einem Wendepunkt. Sie überlegt, ob sie Lehrerin werden, ein Masterstudium beginnen, als Nanny in der Schweiz arbeiten oder beim Friedenskurs mitmachen soll. Um Klarheit über ihren nächsten Lebensschritt zu finden und um Stress abzubauen, plant Eloise eine anspruchsvolle Solo-Rucksacktour auf dem 43 Meilen langen Foothills Trail in South Carolina. Wandern ist schon immer ihr Weg, um den Kopf frei zu bekommen, wie ihre Mutter Gail später erzählt. Ihre Eltern drängen sie, jemanden mitzunehmen, weil eine so lange Strecke allein riskant ist. Eloise versucht nun tatsächlich, mehrere Leute aus ihrem Freundeskreis zu überzeugen, doch niemand kann oder will die gesamte Tour mitmachen. Deshalb arrangiert sie mit einer Freundin eine pragmatische Lösung. Die Freundin setzt sie am 4. November 1989 am nördlichen Einstieg im Table Rock State Park ab und holt sie genau eine Woche später, am folgenden Samstag gegen Mittag, am südlichen Ende bei Whitewater Falls wieder ab, um sie direkt zurück nach Atlanta zu fahren. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme trägt Eloise sich im Gästebuch des Parks ein. Kurze Info, das ist unter Wanderern üblich. Sie schreiben da ihre geplante Strecke sowie ihre Daten rein, damit den Parkrangern im Ernstfall auffällt, wenn sie nicht wieder auftauchen. Und Eloise trägt sich nicht nur mit ihrem eigenen Namen ein, sondern sie schreibt auch den Namen George Lindsay dazu. Sie tut also so, als hätte sie einen Begleiter, den sie in Wahrheit gar nicht hat. Das macht sie, damit niemand, der auch in das Gästebuch schaut, denkt, eine junge Frau sei ganz alleine unterwegs. Sie ist also schon auf ihre Sicherheit bedacht und versucht, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Vorkehrungen zu treffen. Der Park zeigt sich in diesen Novembertagen kühl, aber nicht kalt und still. Hohe Bäume, steile Hänge und dichte Vegetation prägen die Landschaft. Eloise kennt den Table Rock State Park von früheren Besuchen, doch den vollen 43-Meilen-Abschnitt des Foothills Trail ist sie noch nie gelaufen. Sie freut sich auf die Herausforderung und darauf, die lange Strecke zu meistern. Eloise trägt graue Kleidung, einen grauen Rucksack und Proviant für genau 7 Tage. Am ersten Tag will sie bis zum Sassafras Mountain kommen, wie sie der Freundin beim Abschied gesagt hat. Zunächst verläuft auch alles planmäßig. Sie folgt dem Hauptweg, begegnet hier und da anderen Wanderern, denn ihr müsst wissen, Ihre Wanderstrecke ist ein Seitentrail des bekannten Appalachian Trail, bei dem es sich um einen der bekanntesten und beliebtesten Wanderwege der Welt handelt. Für sehr viele Menschen ist es sogar ein Lebenstraum, ihn zu begehen. Gleichzeitig gibt es über den Appalachian Trail, der sich auf einer Strecke von 3500 Kilometern zwischen Georgia und Maine erstreckt, aber auch zahlreiche Mysterien, über die immer wieder berichtet wird. So ist nicht nur die Rede von einem oder mehreren Serienmördern, die auf dem Trail ihr Unwesen treiben sollen, sondern es gehen auch Gerüchte von, in Anführungsstrichen, wilden Menschen um, die dort leben und andere jagen sollen, um sich von ihnen zu ernähren. Außerdem gibt es rund um den Appalachian Trail immer wieder angebliche Sichtungen von Bigfoot und ähnlichen Kreaturen, außerdem vom sogenannten Mottenmann und Skinwalkern.
Der Mottenmann, dein Freund.
Inzwischen wirklich. Jetzt habe ich mich schon so viel mit ihm beschäftigt, ich habe schon richtige Sympathien für ihn entwickelt.
Seid schon beim Du.
Ja, genau. Für den Fall, dass euch aber die beiden Begriffe Mottenmann und Skinwalker nicht sagen, hier eine kurze Erklärung. Bei Mottenmann handelt es sich um eine moderne Legendenfigur aus den USA, die erstmals in den 60er Jahren in der Gegend um Point Pleasant bekannt wurde. Der sogenannte Mothman wird als großes, menschenähnliches Wesen mit Flügeln und leuchtenden roten Augen beschrieben. Besonders bekannt wurde er im Zusammenhang mit dem Silver Bridge Collapse, da einige Menschen behaupteten, den Mottenmann kurz vor dem Einsturz der Brücke gesehen zu haben. Bis heute gilt er als Teil der amerikanischen Kryptozoologie und sein Auftauchen wird oft als schlechtes Omen interpretiert. Bei Skinwalkern handelt es sich um Wesen aus der Folklore der Navajo Nation. In diesen Überlieferungen sind Skinwalker Menschen, die durch dunkle Rituale die Fähigkeit erlangt haben, sich in Tiere zu verwandeln oder deren Gestalt anzunehmen. Sie sollen auch die Gestalt anderer Menschen annehmen können. Ihnen werden oft unheimliche Eigenschaften zugeschrieben, wie übernatürliche Geschwindigkeit, das Nachahmen fremder menschlicher Stimmen oder das Erzeugen von Angst, auch wenn man sie gar nicht sieht. In der modernen Popkultur werden Skinwalker häufig als bösartige Gestaltwandler dargestellt, die Menschen verfolgen oder täuschen. So oder so verschwinden auf dem Appalachian Trail immer wieder Wanderer, weshalb er als Missing 411 Hotspot gilt. Und in dieser Region ist ja jetzt auch Eloise unterwegs. Auf Eloises Wanderung ist erstmal aber nichts mysteriös. Sie genießt die Natur und ist zuversichtlich, den Trail in einer Woche zu bewältigen. Rund um den 7. November jedoch verändert sich alles. Eloise verlässt auf einmal den Hauptpfad. Ob absichtlich oder versehentlich bleibt unklar. Sie selbst kann das später auch nicht mehr erklären. Es scheint, als habe sie einfach ganz plötzlich die Orientierung verloren, obwohl der offizielle Weg ja einfach vor ihr lag. Sie gerät nun in unwegsames Gelände und findet den Rückweg nicht mehr. Und in diesem Moment, während sie ganz allein im dichten Grün ist, hört sie auf einmal etwas. Und zwar Stimmen und etwas, das sie als das Knacken von Walkie-Talkies interpretiert. Es sind Männerstimmen und Eloise verharrt ganz still, um zu lauschen. Sie glaubt zu erkennen, dass die Männer keine guten Absichten haben. Sie denkt, die Männer sprechen über sie und ist überzeugt, sie haben sie auf dem Wanderpfad entdeckt und verfolgen sie jetzt, wobei sie mit Walkie-Talkies kommunizieren, während sie versuchen, sie einzukesseln, ihr den Weg abzuschneiden oder was auch immer. Sehen tut sie die Männer aber nicht, sie hört nur ihre Stimmen. In Panik taucht Eloise nun tief ins Unterholz ein. Sie bewegt sich instinktiv, wie ein scheues Reh, vorsichtig, leise, immer auf der Hut. Dabei verirrt sie sich allerdings gnadenlos. Sie findet den Hauptweg einfach nicht wieder und so taucht sie auch nicht am Ende der vereinbarten Woche an dem Treffpunkt mit ihrer Freundin auf. Diese macht sich sofort Sorgen und kontaktiert auch Eloises Eltern und nun wird sie direkt als vermisst gemeldet. Suchaktionen beginnen und währenddessen befindet sich Eloise in einem absoluten Überlebenskampf. Sie verbraucht ihren 7-Tage-Proviant und danach ernährt sie sich von dem, was der Wald hergibt, oder sie hungert. Einmal findet sie, so wird sie später berichten, alte Donuts und Kuchen, die von einem Baum hängen. Ihre Füße bekommen Blasen, die sich entzünden. Schnitte und Abschürfungen bedecken Hände, Gesicht und Körper. Dennoch bleibt sie im Verborgenen, auch als sie Rettungshubschrauber wahrnimmt, die über dem Gebiet kreisen. Sie traut sich nicht, die Retter auf sich aufmerksam zu machen, denn sie ist sich sicher. Immer noch sind die Männer hinter ihr her, die nur darauf warten, sie sich zu schnappen, sobald sie sich nicht gut genug versteckt. Immer wieder nimmt sie die Männer in ihrer Nähe wahr, hört ihre Stimmen, ihre Schritte, während diese sie tiefer und tiefer in den Wald treiben. Währenddessen verändert sich das Wetter. Während es für November noch auffallend schön war, als Eloise loslief, wird es nun kalt, feucht und neblig. Dennoch läuft die Suche nach Eloise Lindsay mit voller Kraft. Mehr als 100 Helfer, Ranger, Freiwillige, Deputies aus Oconee und Pickens County durchkämmen das Gelände auf dem gesamten Trail systematisch. Hunde mit Witterung von Eloises Kopfkissenbezügen, Helikopter, Flugzeuge und Bodenteams sind im Einsatz. 7 volle Tage lang suchen sie intensiv. Am Ende dieser Woche brechen die Behörden dann schließlich die offizielle Suche ab. Man hat keine Spur gefunden. Die Helikopter haben Eloise genauso wenig entdeckt wie die Flugzeuge und die Suchenden am Boden, und auch die Hunde haben ihre Spur nicht konsequent verfolgen können. Einmal verloren sie an einem Bach, einmal an einem See, weshalb schon das Gerücht kursierte, Eloise sei vielleicht ertrunken. Eloises Eltern sind in Panik. Wo ist ihre Tochter? Ist sie noch am Leben oder wurde ihr auf dem Wanderweg etwas angetan? Natürlich ist auch die Polizei bereits involviert und beginnt zu ermitteln. Für einen kurzen Moment gerät George Lindsay, der angebliche Begleiter von Eloise, ins Visier, aber Eloises Familie kann schnell aufklären, dass es ihn gar nicht gibt. Aber wer könnte Eloise dann etwas angetan haben? Und falls niemand sie angerührt hat, warum taucht sie dann nicht wieder auf? 2 Tage nach dem Abbruch der offiziellen Suche, am Montag, dem 20. November 1989, ist ein Jäger unterwegs in der Gegend, in der Eloise verschwunden ist. Er konzentriert sich auf Tiere, die seinen Weg kreuzen, entdeckt aber auf einmal jemand anderen, und zwar eine Frau. Sie lehnt an einem Baum, einige Meilen nördlich des Foothills Trail, tief im Wald des Table Rock State Park. Sie ist erschöpft, dehydriert und verletzt, aber sie lebt. Und sie ist klar genug im Kopf, um dem Jäger zu verraten, wer sie ist. Eloise Lindsay. Warum sie auf einmal aufgehört hat, sich zu verstecken, ist leider nicht bekannt. Sie ist wie aus dem Nichts an einem Ort aufgetaucht, an dem schon gründlich nach ihr gesucht wurde und an dem vorher auch keine Spur von ihr gefunden wurde. Also zu eurer Info, sie wurde ja nicht nur mit Helikoptern gesucht, sondern auch von Suchtrupps, und das in der Gegend, in der sie unterwegs war. Doch keiner entdeckte sie bis zu diesem Zeitpunkt. In dem Fall liegt das aber sicherlich auch daran, dass sie sich ja absichtlich versteckt hat wegen dieser Männer, die ihr angeblich folgten. Komisch ist das allerdings trotzdem, denn es wird davon ausgegangen, dass die Suchtrupps ihr teils sehr nahe gekommen sein müssen, und wenn sie Leute gesehen hat, die offensichtlich nicht diese Männer mit den Walkie-Talkies waren, weshalb hat sie sich vor denen dann auch versteckt? Der Jäger reagiert geistesgegenwärtig, nimmt sie mit und informiert die Parkranger. Man bringt Eloise nun sofort in Sicherheit. Sie wird in einem Krankenhaus untersucht und zum Glück stellt sich heraus, dass sie keine ernsthaften Verletzungen hat. Schon kurz darauf steht sie vor den Kameras. Vor dem Haus ihrer Eltern in Atlanta, unter einem Baum, der mit gelben Schleifen geschmückt ist, hält sie eine Pressekonferenz. Sie spricht ruhig, aber bestimmt. Ja, sie habe 2 Männer mit Walkie-Talkies gehört. Ja, sie habe gespürt, dass man sie jagt. Sie habe sich wie ein Reh verhalten und sei geflohen, um sich zu verstecken. Die Behörden hören genau zu und kommen zu einem völlig anderen Schluss. In der nächsten Zeit wird alles, was Eloise gesagt hat, von ihnen abgeschmettert. Walt Purcell, Direktor der Notfallvorsorge im Oconee County, erklärt, von Anfang an, noch bevor die Suche überhaupt begann, wurde sie ängstlich oder paranoid und glaubte, jemand wolle sie verfolgen oder ihr etwas antun. Er fügt hinzu, wir sind der Ansicht, dass es zahlreiche Gelegenheiten gegeben hätte, bei denen sie hätte herauskommen und sich retten lassen können, wenn sie das gewollt hätte. Tim Morgan, stellvertretender Sheriff von Pickens County, sagt klar und deutlich, wir glauben nicht, dass irgendjemand sie verfolgt hat. James Singleton vom Oconee Sheriff's Office vermutet, Eloise habe Bauarbeiter in der Nähe gehört. Deren Walkie-Talkie-Gespräche seien über Lautsprecher auf den Trucks der Arbeiter verstärkt worden und sie habe die Stimmen falsch interpretiert. Er erklärt auch, man hat Eloises Weg durch die Wildnis auf der Suche nach Spuren eventueller Verfolger abgesucht, aber es wurden dort draußen nur Eloises Fußabdrücke gefunden. Es gibt keine Spuren fremder Person, keine Abfälle oder sonstiges und auch keine Zeugen, die irgendwelche zwielichtigen Männer mit Walkie-Talkies gesehen haben. Die Ermittler sehen keinen Grund für weitere Untersuchungen. Der Fall wird als Unfall mit Panikreaktion abgeschlossen. Also, fassen wir mal zusammen. Eloise hat diese Stimmen ja nicht nur einmal gehört, sondern sie fühlte sich die ganze Zeit von diesen Männern verfolgt. Es werden aber ja nicht die ganze Zeit Bauarbeiter mit Lautsprechern auf dem Wagen in ihrer unmittelbaren Nähe gewesen sein. Im tiefen Wald glaubte sie ja auch, die Schritte der Männer und das Knacken im Geäst wahrzunehmen. Aber streckenweise sind da eben nur ihre eigenen Fußabdrücke.
So, hier muss ich auch mal kurz was sagen. Die Polizei meint ja, sie waren oft genug nah genug an ihr dran, als dass sie sich hätte melden können.
Ja.
Und sagen, nee, wir glauben diese Sache mit den Männern nicht, weil wir keine Fußabdrücke gefunden haben, nur ihre.
Ja.
Aber das zeigt doch, dass die Suchtrupps nicht nah an ihr dran gewesen sein können. Oder dass sie gar nicht richtig geguckt haben nach diesen Männern, dass sie das gar nicht ernst genommen haben. Weil wenn es so ist, also eine von beiden Theorien stimmt ja nicht. Entweder sie waren niemals in ihrer Nähe, deswegen gibt es auch keine Fußabdrücke von den Suchtrupps. Oder aber die haben nie nach den Männern mit den Walkie-Talkies gesucht, weil sonst hätte man ja fremde Fußabdrücke gefunden.
Ja, verstehe ich. Es soll aber so sein, dass es einfach Streckenabschnitte gab, an denen nur ihre Fußabdrücke waren. Also, dass die Polizei quasi geguckt hat, ne, wo ist sie langgegangen und das nachvollzogen hat. Und zum Teil waren da viele Fußabdrücke, weil da auch die der Suchtrupps waren. Und zum Teil sollen da aber wirklich nur ihre Fußabdrücke zu finden gewesen sein.
Und die haben sie bei ihrer gründlichen Suche vorher nicht entdeckt, ihre Fußabdrücke. Also ich weiß nicht, irgendwie finde ich, was die Polizei da redet, nicht ganz so glaubhaft.
Ja, ich bin da auch ein bisschen skeptisch, gebe ich zu. Ja, und hier kommen jetzt auch zahlreiche andere Menschen ins Spiel, die da skeptisch sind und die der Überzeugung sind, irgendetwas Übernatürliches wollte Eloise in die Irre führen und sie immer tiefer in die Wälder locken, um dort Gott weiß was mit ihr anzustellen.
Dazu wäre mal gut zu wissen, ob diese Skinwalker, also ob diese Legenden, die sich darum ranken, ob das nur darum geht, dass die Stimmen imitieren können oder ob die eben auch sowas imitieren können wie Walkie-Talkies.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Das würde ich total spannend finden. Und wir müssen, glaube ich, uns auch ein bisschen vor Augen rufen, zu welcher Zeit das war, weil man denkt so, Walkie-Talkie ist irgendwie so ein bisschen weit hergeholt. Aber zu der Zeit war das ja jetzt nicht mit irgendwelchen Handys oder so. Wann sind wir? 89, glaube ich. Und da ist es ja ein Walkie-Talkie verbreiteter. Also es kann ja auch sein, dass es sich erstens nicht um diese Bauarbeiter handelt, sondern um andere Menschen mit einem Walkie-Talkie. Ja, und zweitens würde mich wirklich mal interessieren, ob Skinwalker auch so Geräte nachahmen können.
Mich auch total. Und ich habe auch sehr lange gesucht nach Skinwalker-Lauten, weil ich weiß nicht mehr genau, welches Wesen das war. Aber ich weiß, dass irgendein übernatürliches Wesen, mit dem ich mich mal beschäftigt habe, angeblich Geräusche machen soll, die so ein bisschen elektrisch oder elektronisch klingen. Ist jetzt schwer zu beschreiben, ja. Aber ne? Und ich dachte, okay, vielleicht macht der Skinwalker ja einfach solche Geräusche. Aber alles, was man findet, ist, dass er wohl schreien soll, dass es Schreie von Skinwalkern auf Band geben soll. Und das sind einfach so ganz hohe, ja, ziemlich unheimliche Schreie.
So kreischende Laute irgendwie.
Ganz genau. Die klingen aber nicht irgendwie elektronisch. Aber vielleicht kann er sowas ja auch nachahmen. Man weiß es ja nicht.
Ja.
Es ist auf jeden Fall so, dass jetzt ganz, ganz viele Leute glauben, dass das ein Skinwalker war, der Eloise verfolgt hat und dass er sie eben getäuscht hat, um sie in die Falle zu locken. Eloise Lindsay erholt sich jetzt bei ihren Eltern. Ihre körperlichen Verletzungen, die infizierten Blasen an beiden Füßen, die Schnitte und die Abschürfungen heilen mit der Zeit. Die Erschöpfung vergeht. Was bleibt, ist ihre eigene Version der Ereignisse. Sie besteht bis heute darauf, dass die Bedrohung real war. Die offiziellen Stellen bleiben bei ihrer Einschätzung. Es gab keine Verfolger, sondern nur eine junge Frau, die in der Einsamkeit des Waldes die Kontrolle über ihre Wahrnehmung verlor. Mehr als 36 Jahre später gibt es immer noch keine neuen Erkenntnisse. Keine DNA-Spuren, keine Zeugenaussagen, keine weiteren Ermittlungen. Eloise Lindsay hat ihre Aussage von 1989 jedoch auch nie widerrufen. 2020 berichtet das Smithsonian Magazine über ihren Fall, das ihn als Beispiel für den Nature-Shock beschreibt. Die psychische Belastung, die entsteht, wenn ein Mensch tagelang allein, hungrig und orientierungslos in der Wildnis ist. Panik, Fehlwahrnehmungen und Halluzinationen durch Erschöpfung können die Realität verzerren. Nur begann Eloises eigenartiges Verhalten und ihre Orientierungslosigkeit ja schon, als sie noch mit Proviant eingedeckt auf dem offiziellen Wanderweg war. Der Fall bleibt ein Rätsel. Eloise Lindsay wollte damals nur Klarheit finden. Stattdessen erlebte sie etwas, das sie nie vergessen konnte. Und bis heute hängt natürlich die Frage im Raum, wer oder was verfolgte Eloise und sorgte dafür, dass sie sich im tiefen Wald verirrte? Oder hat sie doch nur einen Nature-Shock erlitten?
Ich finde bei dem Fall so ein bisschen auffällig, dass sie ja schon recht paranoid losgegangen ist, beziehungsweise ja so ein bisschen paranoid gemacht wurde. Denn ihre Familie sagt ja direkt so, oh, wander nicht alleine los und dir könnte da was passieren und so. Und daraufhin versucht sie ja noch, Leute dazu zu bekommen, mit ihr zu wandern, muss dann aber doch alleine loslaufen. Und ich glaube, dass man ihr damit schon so ein bisschen so eine gewisse Paranoia oder Angst eingepflanzt hat.
Mhm.
Dann trägt sie ja auch noch diesen Mann ein, der da angeblich bei ihr ist. Das heißt, sie geht ja wirklich davon aus, dass eine Bedrohung für sie besteht auf diesem Wanderweg. Was ja auch als alleinwandernde Frau nicht so ganz unwahrscheinlich ist. Aber das ist ja schon der zweite Punkt, an dem man sieht, dass sie ja eigentlich schon mit Angst losgelaufen ist irgendwie oder mit einer gewissen Unsicherheit losgelaufen ist. Sicher, man kann sagen, sie hat eine Vorsichtsmaßnahme getroffen und das ist ja auch gut und richtig, aber man glaubt ja dadurch irgendwie so eine gewisse Angst zu spüren.
Mhm.
Und ich kann mir dann schon gut vorstellen, dass dann irgendwelche Männer, die dann da alleine unterwegs sind, die ihr begegnen oder so, dass sie dann schon in eine Panik versetzen, die vielleicht dazu führt, dass sie sich da verirrt. Das könnte ich mir schon vorstellen.
Ja.
Aber dass diese Paranoia oder diese Halluzination oder was auch immer dann wirklich so lange anhalten, finde ich sehr, sehr schwer vorstellbar. Mhm. Weil ab irgendeinem Zeitpunkt muss sie ja wahrscheinlich denken, ich habe die Männer abgehängt.
Ja.
Oder muss sie diese Männer abgehängt haben. Ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass das diese Bauarbeiter waren. Mhm. Vielleicht haben die sie auch gesehen, vielleicht haben die auch irgendeinen blöden Spruch gerissen.
Mhm.
Und dass sie dann gedacht hat, ah, die sind auf mich aufmerksam geworden. Aber fühlt man sich dann wirklich so lange Zeit verfolgt, wenn da niemand ist?
Ja, das finde ich auch seltsam. Also mich machen generell drei Dinge stutzig. Erstens, sie war sehr vorsichtig am Anfang der Reise,
ja,
ist aber plötzlich vom Hauptweg abgewichen. Das ergibt für mich schon mal keinen Sinn.
Da kann sie sich ja selber nicht so genau erklären,
genau,
was ich auch sehr komisch finde.
Ja, der zweite Punkt ist, vielleicht hat sie sich wirklich verfolgt gefühlt und ist kurzzeitig in so eine Art Hysterie verfallen. Ich glaube aber spätestens, wenn deine Vorräte aufgebraucht sind, wenn dein Körper spürt, du bist wirklich in Lebensgefahr, denke ich, dass diese Hysterie enden würde und du versuchen würdest, mit allen Mitteln gerettet zu werden. Dass sie aber trotzdem noch weiter auf dem Trip war, ich muss mich verstecken, finde ich auch sehr, sehr eigenartig.
Ja. Ja, ich habe keine Ahnung, wie sowas funktioniert, weiß ich nicht. Könnte ich mir aber auch vorstellen, dass da dann irgendwie so ein Überlebensinstinkt einsetzt und dass du dann vielleicht auch anfängst, Leute von der Suchmannschaft zu unterscheiden.
Ja.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da ja bei dieser Suchmannschaft auch Frauen bei waren.
Ja.
Und wenn sie sich von zwei Männern verfolgt gefühlt hat, müsste sie ja eigentlich spätestens dann, wenn sie eine Gruppe von Menschen vorbeilaufen sieht, in der auch Frauen unterwegs sind oder so, vielleicht denken, ach ja, es kann sich jetzt gar nicht mehr um diese zwei Männer, um diese Verfolger handeln. Ich mache mich jetzt mal bemerkbar.
Ja, genau. Und der dritte Punkt, den ich komisch finde, ist auch ihr wieder auftauchen. Weil man könnte einerseits sagen, okay, vielleicht hat ihre Hysterie da geendet und sie hat beschlossen, okay, nee, ich muss jetzt wirklich jemanden finden, der mich rettet. Hat sie aber ja nicht gemacht. Sie lehnte einfach an einem Baum. Sie hat nicht nach Menschen gesucht. Sie hat ja auch diesen Jäger nicht direkt gesehen und zu sich gerufen oder so, sondern er hat sie gesehen, wie sie einfach an diesem Baum lehnte. Und das ist eben auch, was ich fraglich finde, warum sie plötzlich aufgehört hat, sich zu verstecken.
Mhm. Ja, also das ist auch so ein Fall, den finde ich auch schon recht mysteriös und ich kann es mir auch nicht so richtig erklären. Wahrscheinlich sind da irgendwelche psychologischen Aspekte, die wir jetzt nicht kennen, die wir jetzt nicht beleuchten können, wo wir einfach nicht genug drüber wissen, die man als Begründung heranziehen könnte, möglicherweise aber auch nicht. Vielleicht wisst ihr da draußen ja mehr dazu. Auch vielleicht über diesen Nature-Shock. Kann das sein? Kann man sich da wirklich exakt so verhalten, wie sie sich verhalten hat? Also es würde mich auf jeden Fall mal interessieren.
Mich auch. Und bis dahin bleibt der Fall für mich auf jeden Fall irgendwie mysteriös.
Ja, für mich auch. Kommen wir jetzt zu Fall Nummer 2. Das Verschwinden von Konstantinos Philippidis. Wir schreiben den 7.2.2018. Es ist ein kalter Februartag in den Adirondack Mountains. Die Adirondack Mountains sind ein großes Gebirge im Nordosten von New York in den USA. Sie sind bekannt für ihre dichten Wälder, zahlreichen Seen und weitläufigen Naturlandschaften. Ein großer Teil der Region liegt im Adirondack Park, einem der größten Schutzgebiete der USA. Geografisch werden die Adirondacks häufig zu den Appalachen gezählt. Hier befinden wir uns nun auf einer Skipiste. Über den Hängen des Skigebiets White Face Mountain liegt feiner Dunst. Der Schnee knirscht unter den Skiern, die Lüfte summen und hunderte Wintersportler ziehen gut gelaunt ihre Spuren im Schnee. Für die meisten ist es ein ganz normaler Skitag. Sie alle freuen sich auf ein paar entspannte Wintersporttage. So auch Konstantinos Philippidis, der von allen nur Danny genannt wird. Der 49-jährige Vater und Ehemann aus Toronto ist Feuerwehrmann. Und er ist seit Jahren mit Kollegen einmal jährlich in den Adirondack Mountains unterwegs. Der Alltag als Feuerwehrmann ist hart und stressig. Einsätze können an den Nerven zerren und so freuen sich alle darauf, ein paar Tage Ski zu fahren und dabei abzuschalten. Der 7. Februar ist bereits der letzte Tag ihrer Reise und er neigt sich auch bereits dem Ende zu. Danny steht mit seinen Freunden bei der Midstation Lodge auf halber Höhe der Skipiste. Die Gruppe macht Pause und spricht über das Erlebte der letzten Tage und schmiedet Pläne für den Abend. Da fällt Danny plötzlich ein, sein Handy liegt noch im Auto unten am Parkplatz. Er sagt seinen Freunden Bescheid, dass er kurz runterfährt, um es zu holen, denn er möchte noch ein paar Erinnerungsfotos schießen. Danach will er sofort wieder zu der Gruppe stoßen. Ein simpler Plan, der niemandem Sorgen bereitet. Danny verabschiedet sich also kurz, stößt sich ab und fährt den Hang hinunter. In einer grünen Skijacke, mit einem schwarzen Helm, einer pink-violett getönten Skibrille und auf roten Skiern. Es ist das letzte Mal an diesem Tag, dass ihn jemand sieht. Danny taucht nicht an der Lodge auf und auch als die Freunde später unten im Tal warten, gibt es keine Spur von Danny. Zuerst denkt niemand an etwas Schlimmes. Vielleicht hat Danny einen falschen Skilift erwischt oder er wurde in ein längeres Gespräch verwickelt. Doch irgendwann wird klar, etwas stimmt nicht. Die Truppe sucht jetzt sein Auto auf. Aus diesem wollte Danny ja sein Handy holen. Sein Auto steht noch an Ort und Stelle und seltsamerweise liegt auch noch sein Handy darin. Nur von Danny fehlt jede Spur. Die Gruppe kann sich keinen Reim auf sein Verschwinden machen und meldet ihn schließlich als vermisst. Noch am selben Abend startet die Suche. Die Whiteface Ski Patrol rückt aus, zusammen mit Forest Rangern. Sie durchkämmen Pisten, Waldstücke und die Umgebung bis 4 Uhr morgens. Vergeblich. Wo kann Danny nur sein? In den folgenden Tagen suchen immer mehr Menschen nach dem vermissten Feuerwehrmann. Mehr als 100 Freiwillige sind an der Suche beteiligt, darunter viele seiner kanadischen Feuerwehrkollegen. Sie graben teilweise mit bloßen Händen im Schnee in der Hoffnung auf einen Hinweis. Hubschrauber kreisen über Baumkronen, Suchhunde schnüffeln umher, scheinbar orientierungslos und ohne eine Spur von Danny aufzunehmen. Derweil verschlechtert sich das Wetter rapide. Es wird bitterkalt. Die Suchtrupps kämpfen gegen widrige Bedingungen. Dennoch bleibt der Berg für die Öffentlichkeit geöffnet. Die Idee dahinter? Je mehr Menschen die Augen nach Danny aufhalten, desto besser. Aus dem beheizten Kommandocenter unten am Parkplatz koordinieren sie alles. Man geht mittlerweile von einem Sturz aus, bei dem sich Danny so sehr verletzt hat, dass er sich nicht aus eigener Kraft retten kann. Ein Abkommen von der Piste vielleicht. Man vermutet ihn also in einer hilflosen Lage irgendwo im tieferen Schnee. Die Devise lautet, wir finden jeden hier, auch Danny. Mit der Zeit trifft auch Dannys Familie ein, seine Frau, seine Kinder sowie enge Freunde. Sie sitzen stundenlang im Zelt, warten und hoffen. Und so ziehen 6 scheinbar endlose Tage ins Land. Und mit jedem Tag wird das Rätsel um Danny größer. Es ist, als hätte sich der Mann mit den auffällig roten Skiern einfach in Luft aufgelöst. Dann, am 13. Februar 2018, klingelt das Telefon von Dannys Frau. Am Apparat ist ihr Mann. Er klingt verwirrt und desorientiert, doch er nennt sie bei ihrem Spitznamen und deshalb erkennt sie ihn sofort. Erleichterung überflutet sie. »Wo bist du?« fragt sie, bereit, ihren Mann überall abzuholen. »Ich glaube, ich bin in Kalifornien«, antwortet er. Seine Frau ist verwirrt. Es sind fast 2900 Meilen, also mehr als 4000 Kilometer von New York nach Kalifornien. Wie kann Danny dort gelandet sein? Dann bricht die Verbindung ab. Frank Remagnano, Präsident des Verbandes der Berufsfeuerwehrleute von Toronto, sagt dazu, er kontaktierte sie erneut und sie behielt ihn am Telefon und bat ihn, 911 anzurufen, damit er so schnell wie möglich Hilfe erhält. Kurz nach seinem Anruf finden Behörden ihn tatsächlich nahe dem Sacramento International Airport in Kalifornien. Er trägt noch immer exakt dieselbe Kleidung vom Tag seines Verschwindens. Die grüne Skijacke, seine dunkle Skihose, die pink-violette Brille sowie Skistiefel. Nur seine roten Skier sind weg. Als man ihn aufgreift, wirkt er erschöpft und desorientiert. In seiner Tasche befinden sich seine Kreditkarte, etwa $1000 Bargeld sowie ein nagelneues iPhone. Jedoch kein Ausweis und kein Pass. Außerdem hat sich sein Aussehen verändert. Danny trägt jetzt einen frischen Haarschnitt. Die Deputies des Sacramento County Sheriff's Department nehmen ihn mit und finden heraus, Danny hatte die Nacht zuvor offenbar irgendwo entlang der Interstate 5 verbracht, etwa 13 Meilen vom Airport entfernt. Sean Hampton vom Sheriff's Office berichtet, er war klar in medizinischer Not. Philippides erzählt bruchstückhaft. Er glaube, er habe sich den Kopf angeschlagen oder sei geschlagen worden. Starke Kopfschmerzen, Desorientierung. Irgendwann, so vermutet er, habe er einen großen Truck angehalten und der Fahrer habe ihn mitgenommen. Er erinnert sich an viel Schlaf, starke Kopfschmerzen, doch wie er sich eine Kopfverletzung zugezogen haben könnte, daran hat er keine Erinnerung. John Tibbetts von der New York State Police sagt, wir wollen Danny helfen, die vergangenen 6 Tage zu rekonstruieren. Er will genauso sehr wie wir herausfinden, wo er war. Die Polizei sucht nun also nach dem Trucker, der Danny vermutlich das Leben gerettet hat. Jedoch vergeblich. Niemand meldet sich und auch die roten Skier bleiben verschwunden. Wann und wo er das iPhone und das Bargeld her hat, bleibt ebenfalls ungeklärt. Ärzte in Toronto untersuchen ihn später 3-mal gründlich. Sie vermuten anschließend eine Gehirnerschütterung mit Amnesie. Doch so genau feststellen lässt sich das nicht. Danny kehrt zu seiner Familie nach Kanada zurück und geht mittlerweile wieder arbeiten. Bis heute weiß niemand genau, was geschah, nachdem er den Hang hinunterfuhr. Der Berg schweigt, der Wind trägt die letzten offenen Fragen mit sich. Und Danny lebt weiter, mit Lücken im Kopf, die vielleicht nie gefüllt werden.
Ja, Sarah, sag mal was.
Ich hab den Fall ja von dir.
Weißt du noch, der Vogel?
Sag mal was.
Sag mal was.
Der war bei uns im Zooladen, ne?
Ja.
Oh, der war so süß. Ich muss sagen, ich habe den Fall ja von dir gelesen, als du den schon geschrieben hattest. Und ja, als ich dann gelesen habe, wo er wiedergefunden wurde, war ich komplett so, was?
Du hast gedacht, ich habe geografisch versagt.
Ja, weil ich habe gedacht, so eine Riesenentfernung, das kann doch gar nicht sein. Da musste ich ja auch erstmal nachfragen bei dir. Und das finde ich auch nach wie vor mysteriös.
Ja, ansonsten nicht?
Ansonsten finde ich es auch komisch, dass er nur auf dem Weg mal eben sein Handy zu holen verschwunden ist. Ich finde allerdings die Idee, dass er sich den Kopf angeschlagen hat, nicht ganz so unplausibel.
Ich frage mich nur, ob man sich so doll den Kopf anhauen kann, dass man tatsächlich eine Woche lang nicht so richtig weiß, wer man ist, wo man ist und so weiter. Und dann können die Mediziner das nicht mehr so richtig feststellen.
Ja,
das
stimmt.
Fand ich so ein bisschen komisch, weil klar, eine Gehirnerschütterung ist eine Sache. Hatte ich auch öfter, hatte ich auch schon mal auf einer Skipiste.
Ich erinnere mich.
Aber ob das dann so doll sein kann, dass man so sehr die Orientierung und alles verliert und 4000 Kilometer reist, weiß ich nicht. Finde ich sehr seltsam. Und was ich auch absolut seltsam finde, aber jetzt auch nicht im Zusammenhang mit was Paranormalem, außer Aliens, ist die Sache mit dem Haarschnitt.
Ja.
Weil ich finde total komisch, warum hat er einen neuen Haarschnitt? Mhm. So, weil wenn er so halbwegs wieder zu sich kommt oder so, ist das Erste, was er sagt, ach, ich gehe jetzt zum Friseur und kaufe mir ein neues iPhone. Finde ich irgendwie auch super seltsam.
Ja.
Hat aber seine alten Klamotten an, die er jetzt seit einer Woche trägt. Finde ich irgendwie auch, passt überhaupt nicht zusammen.
Nee, gar nicht.
Kann man das gar nicht richtig erklären, was da vonstatten gegangen sein soll. Auch heißt es, dass es wohl sehr unwahrscheinlich ist, dass er mit so einer Kopfverletzung, die wohl wirklich so schwerwiegend ist, dass er sich eine Woche lang gar nichts erinnern kann, so weit kommt, dass er einen Truck anhalten kann, weil es wohl eher nicht der Fall ist, dass da oben in diesem Skigebiet eben Trucks rumfahren.
Ach so, das heißt, er müsste dann erstmal bis zu irgendeiner Straße gelaufen sein, das mit einem schwer angeschlagenen Kopf.
Und da ist natürlich auch die Frage, wie hat er sich diesen angeschlagenen Kopf zugezogen. Ich glaube jetzt nicht, dass er auf einer Skipiste überfallen worden ist. Das ist ja irgendwie komisch. Also da wird jetzt keiner angekommen sein, der dachte, ich raub den jetzt mal aus, dem schnell hinterhergefahren ist und als übergezogen hat. Weil man hat ja auf der Skipiste in der Regel jetzt keine Wertgegenstände dabei.
Nee.
Ich könnte mir vorstellen, dass das passiert ist, dass er irgendeinen Unfall hatte, mit jemand anderem kollidiert ist. Aber dann denkt man sich doch, derjenige lässt den dann nicht einfach, wenn er so sehr verletzt ist, dass er die Orientierung so krass verliert, dann einfach weiterziehen.
Stimmt.
Das finde ich irgendwie auch komisch. Dann müsste doch jemand sich zumindest mal gemeldet haben, der sagt, ja, ja, ich bin mit dem kollidiert, aber der hat gesagt, ihm geht's gut und der ist dann weitergegangen oder so. Dass sich da niemand meldet. Wenn er von der Piste abgekommen ist und mit irgendwas kollidiert ist, mit einem Baum oder so, kann ich mir das schon eher vorstellen. Ja, und dann müsste er mit dieser Verletzung eben orientierungslos nicht in Richtung der Menschen gelaufen sein, die ja vermutlich entweder zu sehen oder zumindest zu hören waren auf dieser Skipiste, sondern in die komplett andere Richtung und dann so lange, bis er auf irgendeinen Truckfahrer trifft, der ihn dann 4000 Kilometer quer durchs Land mitnimmt, ohne sich irgendwie zu wundern oder so.
Ja.
Klar, er sagt, er hatte Kopfschmerzen und erinnert sich an viel Schlaf, aber lässt du jemanden 6 Tage lang in deinem Truck schlafen? Also bringst du den nicht spätestens an Tag 2 oder 3 mal zum Arzt, wenn er durchgehend so viel schläft? Also dann denkt man sich doch schon, der muss irgendwas haben, oder?
Ja, würde ich auf jeden Fall denken.
Und dann wurde ja wirklich klar kommuniziert, dass dieser Truckfahrer ihm vermutlich das Leben gerettet hat. Also ihm werden ja keine Vorwürfe gemacht und so.
Nee.
Warum meldet sich dieser Truckfahrer dann nicht und sagt, ja, ich habe ihn mitgenommen?
Ja.
4000 Kilometer quer durchs Land. Also sorry, darauf komme ich irgendwie gar nicht klar.
Ich auch nicht.
Ja, und dann, wie gesagt, die Sache, dann kommt er da an und denkt sich, oh ja, cool, ich habe zwar Kopfschmerzen, weiß nicht, wer ich bin, wo ich bin, aber ich lasse mir mal einen neuen Haarschnitt verpassen.
Prioritäten. ja, es ist einfach ganz komisch. Das wirkt, als wäre er mal kurz aus der Welt rausgenommen worden und dann woanders wieder reingestellt mit ganz seltsamen Attributen wie dem neuen iPhone, dem neuen Haarschnitt.
Ja. Also das neue iPhone, das soll er sich tatsächlich gekauft haben. Also das ließ sich wohl rekonstruieren. Er hatte seine Kreditkarte ja dabei.
Ja.
Und das hat er sich wohl davon gekauft.
Okay. Und wurden dann nicht sofort seine Angehörigen darauf aufmerksam?
Er hat ja dann direkt telefoniert.
Ach, also
das
war,
genau, er hat sich das iPhone wohl gekauft, um seine Frau zu kontaktieren.
Ja, okay. Aber auch anstelle der Frau, ne? Stell mal vor, du bist die Frau und du malst dir schon das Schlimmste aus und dann meldet er sich plötzlich und ist 4000 Kilometer entfernt. Was zur Hölle?
Ja, also wirklich sehr, sehr merkwürdiger Fall. Also ich weiß nicht, ob ich was Paranormales dahinter vermute oder ob wir es hier mit so einer Fugue zu tun haben, weißt du, wie in dem Fall von Jonathan Overfeld.
Ja, das könnte ich mir vorstellen. Dazu weiß man halt auch zu wenig über seine persönliche Geschichte.
Ganz genau. Also einige vermuten, dass er das irgendwie extra gemacht hat, dass er sich irgendwie abgesetzt hat, dass er sich wichtig machen wollte, dass er irgendwie drogen- oder alkoholsüchtig war und sich abgesetzt hat für einen Rückfall oder so. Das finde ich alles sehr, sehr weit hergeholt
und ich auch.
Sehr doll spekuliert. Aber ja, also das ist ein Fall, ich kann mir keinen Reim drauf machen. Ich weiß nicht, ob ich ihn paranormal mysteriös finde. Ich finde ihn aber definitiv mysteriös.
Ich auch. Wenn wir mal bei den Missing 411-Theorien bleiben, dann wäre das für mich wahrscheinlich am ehesten zu erklären, mit Zeitsprüngen, Wurmlöchern, Dimensionssprüngen.
Ja.
Na, sowas, dass er da irgendwie aus einer Zeitlinie raus in eine andere rein, wo er sich dann auch den Haarschnitt verpassen lassen hat und wo er vielleicht auch mit irgendeinem Truckfahrer unterwegs war, dass er sich irgendwie so verschwommene Erinnerungen hatte und dann wieder in seine Zeitlinie und das war dann eben alles so rätselhaft, weil das ja dieses Handeln eigentlich ja keinen Sinn ergibt.
Ja, und diese Nähe zu den Appalachen, also du hast da ja vor allen Dingen dich mit den mysteriösen Gegebenheiten da beschäftigt. Passt da irgendwas dazu, wo du sagen würdest, ja, der Bigfoot, Yeti, wer auch immer, hat ihn sich geschnappt.
Und ihm die Haare geschnitten. Ja, also es gibt ja nicht nur Berichte über Kreaturen aus dieser Gegend, sondern es gibt ja tatsächlich auch immer wieder Berichte über Leute, die da seltsame Zeit- und Raumphänomene wahrnehmen wollen. Also die zum Beispiel Zeitverluste haben oder sich plötzlich an einem anderen Ort wiederfinden, als sie sich erinnern, wo sie bei ihrer letzten Erinnerung waren und so. Und insofern passt das dann schon auch irgendwie in die Mysterien um diese Gegend.
Ja, seltsam, auf jeden Fall. Also ich fand sehr, sehr auffällig wieder, dass er was Rotes bei sich hatte, diese roten Skier.
Ja.
Ich fand auch sehr seltsam wieder das mit dem Wetter, dass es so umschwingt und dass die Hunde keine Spur finden konnten. Auffinden, ja, sehr seltsamer Auffindeort. Ist schon ein sehr, sehr merkwürdiger Fall, würde ich sagen.
Sehe ich auch so. Und gucken wir uns doch mal den dritten Fall für heute an, ob der genauso mysteriös ist.
Mhm, machen wir.
Fall 3, das Verschwinden von Amanda Eller. Amanda Eller parkt am Morgen des 8. Mai 2019 ihren weißen Toyota am Startpunkt des Hunters Trail im Makawao Forest Reserve auf Maui. Es ist ein einfacher, unbefestigter Parkplatz am Rand des dichten Regenwaldes, wo der Duft von feuchter Erde und wilden Guaven in der Luft liegt. Amanda lebt auf Maui und liebt diese Gegend, die tags sonnig und warm bis heiß ist, in der es nachts aber feucht, neblig und kühl wird. Außerdem ist die Gegend bekannt für eine alte Legende, die allerdings nicht nur dort, sondern überall in der hawaiianischen Wildnis existiert. Nämlich die Legende der Mo'o. Das sind echsenartige Wesen, die ihre Gestalt verändern können. Sie können sich in Menschen verwandeln, aber auch in nützliche Dinge in der Natur, beispielsweise in Brücken, die über Flüsse führen. Ziel des Ganzen soll sein, Menschen in die Irre zu führen, und in manchen Geschichten heißt es, die Mo'o wollten sich von diesen dann ernähren. Generell werden sie aber nicht explizit als böse beschrieben, sondern eher als Naturgeister, die diejenigen bestrafen, die in ihre Gebiete eindringen. Und in einer dieser Gegenden, in denen Mo'o existieren sollen, will Amanda nun wandern. Die 35-Jährige trägt ein weißes Tanktop, eine blaue Yogahose und Laufschuhe. Sie plant nur eine kurze Runde von etwa 3 Meilen, eine bewusste Auszeit in der Natur ohne Ablenkung. Deshalb lässt sie ihr Handy, die Geldbörse und die Kreditkarten im Auto auf dem Beifahrersitz liegen und versteckt den Schlüssel unter dem Fahrzeug. Sie möchte ganz bei sich sein, möchte nur die reine Verbindung zur Umgebung spüren. Amanda steigt aus und geht los. Der Pfad ist ihr zunächst vertraut, denn sie war schon öfter hier. Die Blätter rascheln leise, Vögel rufen. Als Yogalehrerin und Physiotherapeutin ist sie in der Lage, sich in solchen Momenten tief entspannen zu können. Nach einer Weile biegt sie von der Hauptstrecke ab und folgt einem schmaleren Weg, der sie wie magisch anzieht. Sie setzt sich auf einen umgestürzten Baumstamm, schließt die Augen und meditiert. Amanda atmet tief ein und aus, lässt ihre Gedanken los und spürt eine tiefe Ruhe. Als sie die Augen wieder öffnet, hat sich jedoch alles verändert.
Ihre Orientierung ist weg. Ihre Umgebung sieht nicht mehr aus wie zuvor. Die Bäume sehen stattdessen plötzlich alle gleich aus. Die Pfade verschwimmen, alles dreht sich. Außerdem ist es still. Zu still. So still, wie es in der Natur normalerweise nie ist. Und jetzt denk mal an unsere letzte Folge und die Warnung, dass man schnell flüchten sollte, wenn es in einem Wald plötzlich ganz leise wird. Letztes Mal haben wir dafür ja die plausible Erklärung gefunden, dass das an Raubtieren liegen könnte, die in der Nähe sind und wegen derer eben auch die anderen Tiere verstummen. Aber hierzu haben wir einen interessanten Kommentar bekommen. Und zwar schrieb jemand, das erklärt aber nicht, weshalb auch der Wind aufhört zu rauschen und die Blätter aufhören zu rascheln. Und Nadine, ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich guter Punkt.
Ja, finde ich auch. Da hatten wir aber ja auch schon privat so ein bisschen drüber geredet und da meintest du ja, dass das vielleicht daran liegt, dass man eben so die Sinne schärft und versucht, die Gefahr wahrzunehmen und vielleicht solche Hintergrundgeräusche einfach irgendwie ausblendet und dadurch das Gefühl hat, dass der Wind verstummt und das Blätterrascheln verstummt, weil sich eben der Fokus verschiebt. Und das fand ich eigentlich auch eine recht plausible Erklärung.
Ja, da gebe ich mir einerseits recht. Aber andererseits denke ich mir auch, wenn dir dann aber auffällt, dass der Wald plötzlich so leise ist, dass es dir Angst macht, achtest du dann nicht wieder auf sowas wie Windgeräusche und Blätterrauschen, um dich selbst zu beruhigen? Und fällt dir dann nicht auf, wenn solche Geräusche wirklich einfach nicht mehr da sind?
Tja, müsste man mal das Experiment starten? Lass uns fertig werden und ab in den Wald?
Genau. Ja, Amanda jedenfalls ruft jetzt leise nach Hilfe, doch der Wald schluckt den Klang ihrer Stimme. Ihr Ruf klingt nicht so, wie er sollte. Etwas stimmt nicht, da ist sich Amanda sicher. Aber sie gibt alles, um jetzt nicht in Panik zu geraten. Stattdessen hört sie auf ihre innere Stimme, ihre Intuition, die sie selbst ihren Spirit oder ihren guten Instinkt nennt. In den Monaten zuvor hat sie intensiv mit Lehrern und spirituellen Beratern gearbeitet, um diese Intuition zu schärfen. Und genau das erscheint ihr jetzt wie ein Omen. Vielleicht war die spirituelle Arbeit genau das, was nötig war, um sie auf den heutigen Tag vorzubereiten. Den Tag, an dem sie sich auf unerklärliche Weise in einem Wald verirrt hat, den sie eigentlich kennt. Sie folgt nun ihrer inneren Stimme und hat das Gefühl, pfadabwärts in Richtung Meer zu laufen. Aber so schnell gelangt sie an kein Ziel, weder an einen Ort, der ihr die Orientierung wiedergeben könnte, noch zu anderen Menschen. An diesem Tag läuft sie einfach nur weiter, auf der Suche nach bekannten Wegmarken, einer Straße, einem Haus, irgendeinem Ausweg. Aber sie findet keinen. Der erste Tag verstreicht, die Nacht genauso, und Amanda sucht weiter. Sie trinkt aus klaren Bächen, sie findet wilde Guaven und Beeren und isst diese, um nicht zu verhungern. Abends sucht sie Schutz, findet aber keinen. Der dichte Wald bietet ihr keine Höhlen oder sonstigen Orte zum Unterkriechen. Manchmal hat sie Glück und findet eine Grasfläche oder Felsen, auf die sie sich legen kann. Manchmal muss sie mit dem schlammigen Waldboden Vorlieb nehmen. Sie bedeckt sich mit Farn, um sich vor Kälte und Insekten zu schützen, und zweimal stößt sie auf verlassene Wildschweinbauten, die sie ebenfalls zum Schlafen nutzt. Doch von Tag zu Tag wird ihr Körper schwächer, und dann kommt auch noch ein Sturz dazu. Sie rutscht etwa 6 Meter tief ab, verdreht sich das Knie und spürt einen stechenden Schmerz. Später stellt sich heraus, dass ihr Meniskus gerissen und ihr Schienbein gebrochen ist. Trotzdem humpelt sie weiter. Stillstand ist keine Option, denn sie weiß, sie muss hier raus. In einer Nacht bricht eine plötzliche Flut herein. Sowas passiert, wenn es stark regnet und dann ein Gewässer weiter oben in den Bergen über die Ufer tritt. Das Wasser rund um Amanda, die sich in einer Mulde befindet, steigt rapide. Es reißt ihre Schuhe mit, die sie zum Trocknen ausgezogen hatte. Barfuß kämpft sie sich jetzt über scharfes Lavagestein. Ihre Füße brennen, ihre Haut reißt auf. Aber sie will nicht ertrinken. Sie findet Schutz auf einem Felsen, durchnässt und durchgefroren. In diesem Moment flüstert ihre innere Stimme, du hast darum gebeten, und nun werden wir alle unnötigen Schichten abstreifen. In dem Moment glaubt Amanda zu erkennen, das, was sie gerade durchmacht, ist Teil ihres persönlichen Weges. Es wird sie näher zu sich selbst führen, wenn sie es durchsteht. Also meditiert sie erneut, und sobald das Wasser halbwegs abgelaufen ist, marschiert sie weiter, jetzt barfuß. In der Zwischenzeit hat Amandas Freund Benjamin sie schon längst als vermisst gemeldet und ihre Eltern sind aus Colorado angereist, um die Suche nach ihr zu unterstützen. Auch die Polizei ermittelt. Benjamin als ihr Partner gerät unter Verdacht, aber er legt freiwillig einen Lügendetektortest ab und besteht diesen auch. Hunderte Freiwillige und Profis suchen derweil das Gebiet ab, in dem Amanda wandern gehen wollte. Ein relativ kleines Areal von etwa 2x3 Meilen, das als gut durchschaubar gilt.
Suchhunde nehmen eine Spur auf, verlieren sie aber sofort im Unterholz. Infrarothelikopter kreisen stundenlang, entdecken Feinheiten wie Vögel und Bienenstöcke, doch Amanda bleibt unsichtbar für die Piloten. Und das ist verdammt seltsam, denn Amanda wiederum sieht die Helikopter, die direkt über ihr sind. 20 Mal, so wird sie später berichten, fliegen Maschinen über sie hinweg. Sie winkt und ruft verzweifelt, legt SOS-Zeichen aus Steinen, hängt Kleidungsfetzen auf. Die Hubschrauber ziehen vorbei, als wäre sie gar nicht da. Auch Wärmebildkameras können sie nicht aufspüren. Der Wald scheint sie zu verbergen. Es ist fast, als würde sich eine unsichtbare Grenze zwischen ihr und den Suchenden befinden. Und hier kommt jetzt für viele Menschen die Theorie ins Spiel, die wir auch beim letzten Mal schon angesprochen haben, nämlich, dass es sich bei Missing-411-Phänomenen um Verschiebungen im Raum-Zeitgefüge handeln könnte oder um Sprünge zwischen den Dimensionen. Also ganz vereinfacht gesagt, Amanda ist vielleicht in einer seltsamen Zwischenwelt gelandet, deshalb sieht sie, was in der normalen Welt gerade passiert, aber die Menschen dort können sie nicht sehen. Und dabei geht es ihr körperlich immer schlechter. Amanda nimmt stark ab. Sonnenbrände, die sie sich in dem feuchten, aber dennoch sonnigen Gebiet zugezogen hat, entzünden sich und das gebrochene Bein pocht bei jedem Schritt. Sie isst nur noch Pflanzen, die sie nicht kennt und plant schon, sich Kleidung aus Farnen zu basteln, da ihr die feuchte Kälte der Nächte immer mehr zu schaffen macht. Am 14. Tag überfliegen Helikopter sie erneut, ohne sie zu sehen. Amandas Optimismus schrumpft, ihre Hoffnung schwindet. Am 17. Tag, dem 24. Mai 2019, sitzt Amanda in einer engen Schlucht neben einem Wasserfall. Sie kaut an einer Pflanze, die ihr heutiges Abendessen darstellt. Plötzlich hört sie Rotoren, wieder einmal. Diesmal ist es jedoch kein offizieller Helikopter, der nach ihr sucht, sondern einer, den 3 Freunde von ihr gemietet haben. Sie haben bemerkt, dass die offiziellen Suchmaßnahmen langsam nachlassen und wollen selbst einen Versuch starten. Sie konzentrieren sich auf Gewässer, weil sie hoffen, dass Amanda sich in der Nähe davon aufhalten könnte. Und plötzlich entdeckt sie einer ihrer Freunde, wie sie aus der Schlucht tritt. Amanda bricht zusammen. Sie weint hemmungslos, als die Männer ihr signalisieren, dass sie sie sehen. Sie landen so schnell es geht und machen sich auf den Weg zu ihr, schneiden sich einen Weg durchs Dickicht. Amanda ist dehydriert, verletzt, doch lebendig und heilfroh, endlich gerettet zu werden. Doch wieso konnten die Menschen im Helikopter sie auf einmal doch sehen? Es gibt nun Vermutungen, dass die Moho sie entweder aus ihrem Gebiet verjagt haben oder es ihr eigenständig gelang, dieses zu verlassen. Oder eben, dass der Fehler im Raumzeitgefüge korrigiert wurde und sie wieder in der normalen Welt landete. Im Krankenhaus behandeln Ärzte ihre schweren Verletzungen. Amanda ist in einem schlechten Zustand. Sie hat 15 Pfund abgenommen, ihr Schienbein ist nach wie vor gebrochen, ihre Füße und Knöchel sind von schweren Sonnenbränden und Verletzungen überzogen, sodass die Ärzte zunächst über eine Amputation nachdenken. Aber die Wunden heilen und Amanda wird glücklicherweise wieder gesund. Für Amanda werden bei GoFundMe $75.000 gesammelt, die sie nutzt, um sich als spirituelle Heilerin ausbilden zu lassen. Sie arbeitet auch wieder als Physiotherapeutin, konzentriert sich fortan aber auf Traumapatienten. 2024 gibt sie Interviews zum 5-jährigen Jubiläum ihrer Rettung und sagt, das Ganze sei für sie ein spirituelles Bootcamp gewesen und dass seitdem nichts mehr wäre wie zuvor. Ihre plötzliche Orientierungslosigkeit kann sie sich nach wie vor nicht erklären. Genauso wenig wie die Tatsache, dass die Suche so lange erfolglos blieb, obwohl sie die Suchenden wahrnahm und mit allen Mitteln versuchte, auf sich aufmerksam zu machen. Ja, Nadine, was sagst du zu Amandas Fall?
Erstmal finde ich es komisch, dass wir im ersten und im dritten Fall 2 Frauen haben, die sich ganz plötzlich nicht mehr richtig orientieren können, wo sich die Umgebung offenbar irgendwie so stark verändert, dass sie nicht so richtig wissen, wo sie sind und wo es weitergeht.
Mhm.
Das finde ich sehr, sehr auffällig in beiden Fällen. Und ja, ich werde jetzt so ein bisschen spoilern, was unsere nächste Missing-411-Folge angeht, aber ich finde es super auffällig, dass sie ihre Schuhe verloren hat. Also sagen wir mal so, wenn sie gestorben wäre, in diesem Moment an dem Wasserfall, wo sie da irgendwelche Pflanzen sich genommen hat, die giftig gewesen wären oder so, und sie in diesem Moment gestorben wäre, dann wäre sie so ein super klassischer Missing-411-Fall.
Mhm.
In der Nähe von Gewässern gefunden, keine Schuhe an, die Füße so kaputt gelaufen und so weiter.
Ja.
Und ich glaube, dass sie, was auch immer, da echt richtig knapp nur entkommen ist.
Mhm, das glaube ich auch. Also ich finde das auch ganz, ganz komisch, weil sie ist ja wirklich nur ein Stückchen vom Pfad abgerückt. setzt sich dahin, um zu meditieren. Sie hätte ja eigentlich nur dieses Stückchen wieder zurückgehen müssen. Sie hat da nicht groß irgendwelche Weggabelungen hinter sich gebracht, ist nicht groß nach links und rechts. Und das kann man sich immer gar nicht vorstellen, dass man sich da überhaupt verirren kann.
Ja, andererseits weiß man, oder ich persönlich weiß nicht, wie tief man in so einer Meditation drin sein kann. Ob das vielleicht auch irgendwie damit zu tun haben kann, dass die Umgebung einem dann plötzlich irgendwie anders vorkommt oder man sich schlechter orientieren kann, weil man vielleicht in so einer Art Trance ist oder so. Das weiß ich nicht, da kann ich mich nicht richtig reinversetzen. Da habe ich keine Ahnung von. So könnte ich mir das nur erklären. Aber dann denke ich auch, dann muss sie ja wirklich die ganze Zeit, 17 Tage lang, konsequent in die falsche Richtung gelaufen sein. Ja. Und dass da auch niemand anders war in dieser Gegend. Ja. 17 Tage lang, kein anderer Mensch.
Finde ich auch komisch, weil das ist, wie gesagt, kein sehr großes Gebiet und auch ein beliebtes Wandergebiet.
Ja, und dass diese Helikopter sie nicht sehen. Die haben ja nach einer Frau Ausschau gehalten, die da irgendwo ist. Und wenn sie da noch SOS-Zeichen hinlegt und so.
Ja.
Das finde ich auch super seltsam.
Ja, und wenn sie wirklich so kleine Auffälligkeiten entdecken, wie einzelne Vögel oder Bienenstöcke, die einfach super klein sind und Amanda aber wiederum nicht sehen, obwohl Amanda sie sieht. Und sie war ja jetzt auch wirklich nicht die ganze Zeit nur im tiefen, undurchdringlichen Wald. Sie war ja wirklich auch oft gezielt an Gewässern.
Und hat auf sich aufmerksam gemacht in dem Moment.
Genau, und das finde ich auch ganz eigenartig, dass man sie da nicht gesehen hat.
Hat man diese SOS-Zeichen denn nie gesehen? Weißt du das? Also ist dazu noch was bekannt, ob die später, als sie dann zum Beispiel mit ihr zurückgeflogen sind oder so, die Zeichen dann plötzlich sehen konnten oder waren die einfach wie verschwunden?
Dazu ist leider nichts bekannt, aber stand zumindest nirgendwo, dass ihre SOS-Zeichen irgendwie noch gesehen worden sind oder
ja,
so.
Ja, weil das finde ich nämlich auch ganz, ganz komisch irgendwie.
Ja, ich finde das auch komisch, dass egal wo auf der Welt diese Phänomene auftreten, man immer sowas hat, dass es da angeblich irgendwelche Naturgeister gibt oder irgendwelche Wesen, die Wanderer und Leute in die Irre führen sollen.
Ja, da weiß man wieder nicht, was ist zuerst da, ne? Sind diese seltsamen Verschwindensfälle da zuerst aufgetreten und man hat es versucht, mit solchen Wesen zu begründen oder gab es die Legenden dieser Wesen zuerst?
Stimmt,
das weiß man halt immer nicht.
Was ich aber halt auffällig finde, ist, dass es bei den Skinwalkern und auch bei diesen Moho, dass es beides Gestaltwandler sind.
Ja, nur in ihrem Fall macht das nicht so richtig Sinn. In dem ersten Fall macht das ja schon irgendwie Sinn, da hat sie sich ja von diesen Männern verfolgt gefühlt.
Mhm.
Aber im zweiten Teil war das ja jetzt nicht so, also ich meine, wenn die sich zum Beispiel als Brücke tarnen können oder sowas.
Ja.
Und wenn sie dann zum Beispiel gesagt hätte, ja, und ich bin an den Brücken gefolgt, hab dann gedacht, am Ende dieser Brücken kommt dann wahrscheinlich irgendwann wieder der Parkplatz oder Zivilisation oder sowas. Und wenn sie dadurch weiter reingetrieben worden wäre, könnte ich diesen Zusammenhang noch verstehen. Aber sie ist ja von selbst einfach gelaufen und gelaufen und gelaufen. Da war ja nichts, was sie irgendwie so in die Irre geführt hätte, oder?
Nee, sie hatte halt einfach immer das Gefühl, dass ihre Intuition, ihre innere Stimme ihr schon den richtigen Weg weisen wird, bis sie dann irgendwann Zweifel bekommen hat daran und dann einfach nur noch nach einem Ausweg gesucht hat.
Okay, also wenn, dann wäre das schon sehr paranormal, wenn sich was auch immer so in ihren Verstand eingeklinkt hätte und sich als ihre innere Stimme ausgegeben hätte, um sie in die Irre zu führen.
Absolut, ja.
Okay.
Das auf jeden Fall.
Was ich aber auch auffällig finde, ist, dass beide Frauen doch so ein bisschen spirituell veranlagt gewesen zu sein scheinen, oder? Sie haben beide so nach einem Sinn gesucht und waren deswegen da so in der Natur unterwegs.
Ja, und gerade bei Amanda wird ihre Geschichte aus diesem Grund auch tatsächlich oft angezweifelt, weil manche Leute meinen, das klingt für sie wie so ein ausgedachtes Disney-Abenteuer, mit dem sie vielleicht einfach nur Werbung für ihre Arbeit als Heilerin und Yogalehrerin machen.
Ja, dann
sollen
sie sich mal ihre Füße angucken. Das denkt
sagen.
Sich kein Mensch aus. Also das sah ja wirklich schlimm aus.
Ja.
So ein Risiko gehst du nicht ein. Das müssen Schmerzen gewesen sein.
Ja, und auch generell, man hat ihr ja auch diesen starken Gewichtsverlust wirklich sehr angesehen. Und ich glaube auch, in diese Gefahr bringst du dich nicht nur, um sagen zu können, kommt in meinen Yogakurs.
Nee, das glaube ich auch nicht. Dann hätte sie vielleicht ein paar Tage gemacht, wäre besser vorbereitet gewesen, wäre dann plötzlich aus der Wildnis gekommen.
Ja.
Vielleicht auch unversehrt und hätte gesagt, hier, mein innerer Wille, der hat das gemacht, dass ich hier 17 Tage in der Wildnis überlebe, aber sie sah ja wirklich schlimm aus. Also
ja.
Ich glaube auch nicht, dass sie sonderlich viel länger da noch überlebt hätte.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, es war bei ihr wirklich Rettung in letzter Sekunde.
Ja, aber in diesem Zusammenhang habe ich mich eben gefragt, ob diese spirituelle Veranlagung vielleicht irgendwas damit zu tun hat, ob man dann empfänglicher ist für so Naturgeister und dann vielleicht auch empfänglicher ist für so eine Manipulation, dass die bei einem dann leichteres Spiel haben. So wie man zum Beispiel sagt, ein Poltergeist hat ein leichteres Spiel bei Kindern oder Teenagern, so im Wachstum, weißt du?
Ja, wer weiß, könnte ich mir schon gut vorstellen.
Weil ich das in beiden Fällen schon ein bisschen auffällig finde. Also ja, bei diesem Fall kann ich auch wirklich nur schlecht eine alternative Erklärung finden, außer wirklich, dass sie vielleicht durch dieses Meditieren irgendwie in eine Art Trance geraten ist. Aber dann kann ich mir auch die restlichen 17 Tage nicht so richtig erklären. Die Suche mit den Helikoptern, diese misslungene. Ich weiß nicht, Leute, was sagt ihr da draußen dazu? Ich bin mal ganz gespannt. Findet ihr die auch ein bisschen mysteriöser als die aus Teil 1? Also ich definitiv.
Mhm.
Und ich kann euch auch schon sagen, es wird einen dritten Teil geben und einen vierten und einen fünften und einen sechsten. Aber der dritte Teil, der wird sich mit Menschen beschäftigen, die verschwinden und dann eben nur tot wieder auftauchen. Und die Art und Weise, auf die sie wieder auftauchen, die ist wirklich dermaßen mysteriös, dass wir da, glaube ich, absolut an unsere Grenzen stoßen. Selbst mit unseren Autorengehirnen wird es uns schwerfallen, irgendeine alternative Erklärung zu finden.
Ja, und mit unserem Hang zur Skepsis auch. Also das wird echt tricky.
Aber ich bin mir sicher, wir schaffen es.
Schauen wir mal.
Das wird aber noch ein kleines bisschen dauern. Ihr wisst ja, unsere Missing 411 oder Mystery-Folgen erscheinen immer nur donnerstags und regulär erscheinen unsere Folgen ja am Dienstag. Wenn ihr aber nicht genug bekommt von mysteriösen Fällen, dann klickt jetzt mal auf die Shownotes und hört mal rein bei Spooky Bitch Show. Die Mädels haben euch auch eine kleine Nachricht aufgenommen und ich kann euch jetzt schon sagen, die behandeln hauptsächlich mysteriöse Fälle und hin und wieder True Crime und wir machen ja True Crime und hin und wieder mysteriöse Fälle. Das heißt, wir ergänzen uns eigentlich ganz gut. Aber hier kommt jetzt erstmal die Nachricht von den beiden.
Hi, wir sind die beiden Stimmen der Spooky Bitch Show.
Eurem Grusel- und Mystery Podcast.
Ich bin Riku.
Und ich bin Tai.
Und wie der Name schon sagt, gibt es bei uns alle zwei Wochen neuen Spooky Shit zu hören.
Egal ob Sagen und Legenden, Paranormales, Mystisches oder hin und wieder ein wenig Mord.
Falls ihr nun Lust auf uns bekommen habt, dann schaut doch einfach mal bei der Spooky Bitch Show vorbei.
Uns gibt es nahezu überall, wo es Podcasts gibt.
Wir freuen uns auf euch.
Ja Leute, ihr habt es gehört? Hört unbedingt mal rein bei Spooky Bitch Show. Und natürlich am nächsten Dienstag wieder bei uns, Mordhoch 2. Bis dann.
Tschüss.
Das war Mordhoch 2. Mit Nadine Darascha und Sarah Wedler.